Es ist ein ziemlich harter Text. Ja, und das sagt er zu einer Gemeinde, die voll in der Blüte steht, wie sie meint. Das Kuriose an so Predigtreihen ist immer, wenn man eine normale Predigt, dann weiß man, okay, da höre ich jetzt auf. Da mache ich einen Punkt hinter. Feierabend. Eine Predigtreihe ist also, ja, da kommt so kein Punkt zum Schluss, sondern es ist ein Übergang zum nächsten Mal. Und ich habe Andrea schon zur Hausaufgabe gemacht heute Morgen. Bitte achte darauf, was ich sage. Und wenn du Fragen hast, bitte komm und stell die Frage nochmal. Es geht um Leiten und Dienen. Nicht nur. Es geht um mehr. Es geht um viel, viel mehr. Und ich möchte eigentlich mit dem Schlusssatz von heute anfangen. Ich wünsche euch ein fröhliches Zurückkommen. Ich wünsche euch ein fröhliches Zurückkommen. Was meint er jetzt damit? Ich glaube, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass du, wenn du heute Morgen dein Herz Jesus aufmachst, du gar nicht anders kannst, als zurückzukommen. Denn ich werde heute Morgen um etwas predigen, was uns alle betrifft. Da ist keiner besser als der andere. Wir sind alle gleich. Vor Gottes Augen sind wir alle gleich. Mit unserem Tun und mit unserem Handeln. Nur Gott will das Optimale. Gott will, dass es uns gut geht. Er will dich nicht als Perfekten da haben. Er will, dass es dir gut geht in deiner Seele. Und darum geht es eigentlich so die nächste Zeit. Und wie kann es mir denn gut gehen, wenn ich so überfordert bin? Wenn ich überfordert bin mit meinem Dienst? Wie kann es mir gut gehen, wenn es ja zu Hause nicht so vernünftig funktioniert? Wie kann es mir gut gehen, wenn auf der Arbeitsstelle mir die Leute immer einen auf den Deckel hauen, wenn mir meine Brandschutzmaßnahmen mir fast meine Seele rauben? Wie kann es mir gut gehen, ja, wenn es mir schlecht geht? Ich glaube, auch wenn es dir schlecht geht, kann es dir gut gehen. Zwar nicht so, wie du dir das vielleicht vorstellst, aber dass du merkst, dass da einer ist, der dich trägt. Ich möchte ganz herzlich Danke sagen, bevor ich jetzt einsteige. Ganz herzlich Danke sagen an die vielen Beter für meine Familie. Danke sagen, dass sie uns durch die Krankheit von der Schwiegermutter so durchdreht. Der Schwiegermutter geht's gut. Die ärgert wieder ein. Ja, sie kann wieder gut laufen, die Luft ist wieder da. Wir sind dankbar dafür, für eure Gebete. Das auch mal zu sagen, Gebet hilft. Gebet hilft. Und wenn wirklich einer von euch am Leiden ist, in der Jakobusbrief steht das, er geht zur Gemeinde und sagt ihr das. Oder rufe die Ältesten, dass sie über ihn beten. Das sind biblische Aussagen. Und diese biblische Aussagen, ihr Lieben, das funktioniert und das merken wir. Herzliche Einladung dazu, dass ihr eure Gebetsanliegen tragt, sagt. Herzliche Einladung. Schämt euch nicht. Ich weiß, dass heute Morgen Leute hier sind, und hat Gott gesagt, dass heute Morgen Leute drin sind, die neu starten wollen, aber nicht wissen wie. Und wenn du heute Morgen das nicht so einen Schwung kriegst, so bitte ich dich, das nächste Mal zu kommen. Und wenn du das nächste Mal das nicht schaffst, aber dann zu kommen. Und wenn dann nicht, dann komm nochmal. Gott wird dir zeigen, was dran ist. Aber habt ihr Mut, heute Morgen Ja zu sagen. Habt ihr Mut, heute Morgen Ja zu sagen, und du wirst merken, wie der Geist Gottes in dich einzieht und aus dir ja einen neuen Menschen macht. Frank, ich brauche einmal ganz kurz den Edding. Steigen wir ein. Ist schon fast um hier. Ein anderes Wort für Liebe. Was ist ein anderes Wort für Liebe? Sag mal.
Zuneigung.
Das ist ein schweres Wort, das zu schreiben. Ja?
Hingabe.
Ja?
Geborgenheit.
Zärtlichkeit.
Vertrauen. Gott und Jesus Christus.
Ja.
Agape.
Ja, Agape. Gleich göttliche Liebe.
Sich öffnen.
Sanftmut. Ah. Ein Wort zur Barmherzigkeit. Ich habe erwartet und gehofft, dass es kommt. Von wem kam das? Ja. Wenn man mit, ich habe darauf gewartet, dass du das sagst. Boah, das ist toll, das Wort. Compassion. Barmherzigkeit. Wenn Jesus mit Menschen zusammenkommt und er barmherzig ist, passiert immer etwas. Und was? Heilung. Barmherzigkeit hat immer etwas mit Aktivitismus zu tun, mit Aktivität. Wenn Jesus, wir haben vorhin das Lied gesungen, nur den Saum deines Gewandes. Und Jesus war hier barmherzig in dem Sinne. Er merkte, von ihm gingen Ströme aus. Immer dann, wenn Jesus barmherzig ist, das ist ja sehr oft, hat es immer etwas mit Heilung zu tun. Wenn wir um die Barmherzigkeit Gottes bitten, dass Gott barmherzig ist, möchte Jesus auch heilen. Versteht ihr das? Wenn wir Gott sagen, oh Gott sei uns gnädig, ja, er ist uns gnädig. Aber wenn wir sagen, oh Gott sei uns barmherzig, das ist etwas anderes. Ja? Dann setzt Jesus immer voraus, dass er dich auch heilen möchte. Also dass, wenn ich komme zu Jesus und er sagt, ich will dir barmherzig sein, sag auch, und dann heile mich auch. Das ist so, alle Aktivitäten, die Jesus tut an den Menschen, und er schaut sie voller Barmherzigkeit an und er heilt sie, ist immer, dass Jesus, wenn er barmherzig ist, auch immer dich heilen möchte an deiner Seele. Halte das mal einfach fest. Und ich sage im Gespräch auch hier ab, weil wir tonnenweise Wörter sagen können, aber ein Wort möchte ich noch dazu tun. Nämlich Leidenschaft. Leidenschaft. Liebe ist leidenschaftlich. Wow. Stimmt so. Liebe ist einfach Leidenschaft. Ja, ist toll. Und ich bin vor kurzem eingeladen worden zu einer Mitarbeitersitzung, so kurzfristig. Habe mich angerufen und sagte, Andreas, kannst du mal vorbeikommen und einfach mal so als Außenstehender mal hineinhören, was so bei uns los ist, bei uns in der Mitarbeiterschaft. Und das war kurzfristig, ich bin hingefahren, also auch nicht so, wo ich sagen könnte, ich habe mich jetzt vorbereitet oder jetzt alles so eingeplant. Ich bin hingefahren, kam dort an, die Mitarbeiter haben mich begrüßt, ich habe mich in so einen Kreis gesetzt und die haben ihre Mitarbeiterstunde angefangen. Und diese Gemeinde, muss ich sagen, diese Gemeinde ist sehr aktiv an den Menschen dran. Sie hat eine gute Verkündigung. Aber was ich aber nachher merkte, war, dass sie total ausgebrannt war. Sie war ausgebrannt. Völlig. Und diese Ausgebranntheit hat an ihre Nerven gezogen. Komplett an ihre Nerven gezogen. Sie waren so überspannt, dass sie sich sogar in der Mitarbeitersitzung angeschrien haben. Förmlich angeschrien haben. Das tat ihr nachher leid. Einige Leute sind rausgerannt und wollten das also nicht mehr ertragen. Die konnten das nicht mehr ertragen. Sie waren ausgebrannt. Sie standen kurz davor und stehen immer noch kurz davor, die Gemeinde zu verlassen, die Mitarbeiterschaft aufzulösen. Wie schon gesagt, diese Gemeinde tat alles, wirklich alles darum, um die Botschaft den Menschen wirklich zu vermitteln. Aber irgendetwas fehlte ihnen. Und dieser Krampf, es wurde alles zum Krampf. Und dieser Krampf wurde sichtbar. Dieser Krampf wurde auch in den Gottesdiensten sichtbar. Und das merkten auch die anderen Leute. Die Besucher, die kamen. Die Gemeinde war nicht leer. Die hatten gute Besucherzahlen. Aber die Besucher merkten auch, da stimmt was nicht. Das ist so, als ob die Menschen, ja, und die wurden angesprochen darauf. Und die Menschen fragten die Mitarbeiter, was ist denn bei euch los? Man merkt, in euch stimmt was nicht. Was fehlt euch eigentlich? Und das war auch der Ansporn gewesen, um mal, dass man von außen mal reinhört in der Geschichte. Als ich nach Hause fuhr, war ich erschrocken darüber. Mir war klar, was ihnen fehlte, was sie so unbedingt bräuchten, um sich nicht zu verbrennen und an ihren Dienst zu verzagen und zu scheitern. Ja, ihr Lieben, wir können an den Dienst verzagen. Und das wurde nicht nur an dieser Gemeinde deutlich, sondern auch an den vielen Gesprächen, die ich nachher führte, mit Mitarbeitern aus dieser Gemeinde und aus anderen Gemeinden. Die Frage, die ich mir stellte, war, warum ist das so? Warum verzagen Menschen, ja sogar ganze Gemeinden, an den Dienst? Und somit auch an Jesus Christus. Warum verzagen sie so an Jesus Christus? Frank ist heute mein Begleiter und ich möchte gerne, Frank, dass du Matthäus 22, den Vers 39 mal vorliest.
Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.
Das ist der Auftrag der Gemeinde. Meinen Nächsten lieben wie mich selbst. Aber wie soll das gehen? Wie soll das gehen, wenn ich selber mich nicht, wenn es mir nicht gut geht? Wie soll ich meinen Mitmenschen lieben, wenn es mir nicht gut geht? Erzählt mir das mal. Wenn ich die Last trage von vielen anderen Dingen. Wie soll das gehen? Ist das so? Ist das wirklich der Auftrag der Gemeinde? Ja, ist das wirklich der Auftrag der Gemeinde, Nächstenliebe zu üben? Ist das der primäre Auftrag? Was meint ihr? Frank, lest doch bitte mal die Bibel, die Johannes 4, 23 bis 24.
Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten.
Matthäus, 1. Korinther 13, 1 bis 3.
Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönerndes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse weiß, und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetzte, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich all meine Habe zur Speisung der Armen austeile, und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt werde, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts.
Zwei Bibelstellen, die so weit auseinander sind eigentlich, aber doch vom einen reden. Von der Motivation. Hier ist von Anbetung. Die erste Stelle in Johannes 4 ist von der Anbetung die Rede. Gott sucht Anbeter. Viele meinen, dass Anbetung das ist, dass ich mich hinknie und bete. Aber Anbetung ist etwas ganz, ganz anderes. Anbetung ist ein Lebensstil. Anbetung ist das, dass ich mir bewusst werde, das, was Christus für mich getan hat. Was hat Christus denn für mich getan? Mir ist klar geworden, dass Christus mich befreit hat von Schuld und Sünde. Dass er mir eine neue Lebensperspektive gegeben hat. Und dass darauf die Liebe Gottes in mir einzog. Die Agape, die du gerade so schön gesagt hast. Liebe. Das andere, und daraus resultiert Anbetung. Daraus resultiert Anbetung. Anbetung ist eine Zapfstelle. Anbetung heißt, Finger in die Steckdose oben bei Gott und der Strom fließt durch mich hindurch. Ohne Anbetung, und auch dieser, wenn der Strom schön durchfließt in meinen Körper rein, der Heilige Geist mich also packt und mich durcheinander wirbelt, dann bekomme ich eine Motivation, nämlich mit den Menschen Nächstenliebe zu betreiben. Aber wie kann man denn sagen dazu?
Nächstenliebe zu leben.
Nächstenliebe zu leben, danke. Aktive Predigt. Nächstes Mal. Das ist es. Anbetung ist eine aktive Sache. Eine aktive Sache. Sie hat nichts damit zu tun, dass du sonntags morgens auf die Knie hängst. Nein, das ist toll. Aber Anbetung ist ein Lebensstil. Lebst du Anbetung? Oder bist du froh, wenn du morgens mal dein Gebet gerade über die Bühne kriegst und dann gucken, dass du den Tag umkriegst? Was ist Anbetung? Anbetung ist aktiv. Auch Beten ist aktiv. Ja, in der Bibel wird Beten nicht als Passivität bezeichnet, sondern Beten ist eine Aktivität. Das heißt, wenn du betest, ach Herr, schenke, dass der Nebenmann was zu essen kriegt, ja, pack doch deine Klamotten und gib ihm doch was zu essen. Ja? Warum betet ihr um etwas, wenn ihr das selber tun könnt? Das sagt Jesus ja selber. Anbetung ist eine Aktivität. Ich muss aufpassen, sonst schweife ich ab. Die andere Stelle ist 1. Korinther 13. Es ist tatsächlich wahr. Ohne die Liebe Gottes ist alles das, was ich tue, nichts wert. Gar nichts wert. Es bringt nichts. Es bringt zwar denjenigen, der da sitzt, etwas, aber mir bringt es nichts. Oh, bin ich jetzt egoistisch? Das glaube ich nicht. Denn Gott will, dass ich durch meinen Dienst erwachsen werde. Die falsche Motivation, überall da, wo falsche Motivation herrscht oder missverstandener Eifer aufkommt, wo Dienst ohne Leidenschaft und ohne Liebe etwas getan wird, besteht die Gefahr, an diesem Auftrag zu scheitern, aufzugeben und alles stehen und alles liegen zu lassen, verbittert bis zum Schluss etwas gemacht zu haben, wo man unglücklich war. Man kann dies auch ins Unendliche führen. Auf die Gemeinde bezogen, und darum geht es ja, obwohl man dieses Prinzip auch auf das normale Leben beziehen kann, ohne Leidenschaft geht gar nichts. Ohne Leidenschaft kein Ziel und Sinn, das behaupte ich jetzt. Frank, lese doch bitte mal Matthäus 22, die Frage. Und jetzt mal bitte darauf achten, jetzt mal genau hinhören, was da jetzt vorgelesen wird. Bitte achtet da mal ganz gezielt drauf. Das sagt der Jesus nämlich dazu.
Die Frage nach dem größten Gebot. Als aber die Pharisäer hörten, dass er die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, versammelten sie sich miteinander. Und es fragte einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, und versuchte ihn und sprach: Lehrer, welches ist das größte Gebot in dem Gesetz? Er aber sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten.
Dieses Gebot nennt man auch das Herz Gottes. Man macht oft den Fehler, dass man nur eine Seite des Herzens gebraucht, meinen Nächsten zu dienen. Damit leider leiden die christlichen Gemeinden, sehen ihren Auftrag in der Diakonie, was ja auch richtig ist. Das will ja Jesus so. Er will ja Diakonie. Es ist ja nicht so, dass er keine Diakonie will. Er will ja unbedingt diese Diakonie. Das Problem ist, dass aber der erste Absatz von den Kirchen gerne übersehen wird. Nicht nur von evangelischen oder katholischen, sondern auch von den Freikirchen. Guckt euch mal in den Freikirchen mal um oder in den Kirchen. Jede Menge Diakonie. Die reißen sich die Beine aus. Jeder hält sich einen Flüchtling, jeder hält sich einen Rumänen, jeder hält sich etwas. Aber in den Kirchen, denen geht die Kraft aus. Sie geht die Puste aus. Das ist keine erfundene Sache, tatsächlich. Schaut mal in den, das ist, stattdessen kriegt man sich eine Haare. Über hohe Sexualität kriegt man sich eine Haare. Aber was wirklich wichtig ist, das geht verloren, nämlich das zweite Teil des Herzens, nämlich. Und welches ist das? Das erste Gebot. Das erste. Gott zu lieben, mit allem das, was mich ausmacht. Voller Leidenschaft hineinzugehen. Liebst du Jesus noch leidenschaftlich? Stell dich bitte mal die Frage, liebst du Jesus leidenschaftlich? Das ist hart. Das ergibt ein Herz. Das erste und das zweite ist gleich, ansonsten ist es kein Herz. Du kannst das eine nicht lassen, nicht das eine machen, ohne das andere zu machen. Das geht nicht. Du kannst deinen Nächsten dienen, ja, aber ohne diesen einen Teil, was bringt es? Jesus treibt es sogar, die Frage nach der Liebe, die Gott dir stellt, die Frage der Liebe, die Gott dir stellt, die Leidenschaft zu ihm, ist der Schlüssel dazu. Wenn ich mir die 10 Gebote nehme, sagt Gott zu mir in den 10 Geboten: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägypten herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst sie nicht anbeten. Du sollst dies nicht tun, du sollst das nicht tun. Es geht um die Frage der Liebe und der Leidenschaft. Da stellt sich auch nicht mehr der Frage, oh, was tue ich, was kann ich jetzt tun und wo führt mich das hin? Wenn du Jesus leidenschaftlich liebst, dann hast du den Motor, ist egal, ob es falsch oder richtig läuft, dann hast du auch den Motor, etwas für ihn zu tun. Und nicht, weil etwas getan werden muss. Das ist ein Unterschied. Nicht, weil ich etwas tun muss, sondern weil ich für ihn tun will. Weil ich sein verlängerter Arm in dieser Weltgeschichte bin. Ich, Andreas Pavlik, bin verlängerter Arm Gottes in dieser Welt. Du, Udo Fischer, bist verlängerter Arm Gottes in dieser Welt. Du, David Gonzales, bist verlängerter Arm Gottes in der Welt. Peter Becker, du bist verlängerter Arm Gottes. Ich kann dir alle Namen, die an Jesus Christus glauben, sind verlängerter Arm Gottes in dieser Welt. Die Frage ist nur, wie weit ziehe ich meinen Arm raus zurück? Wenn Gott in Gottes Liebe mich treibt, kann ich nur so machen. Kann ich nur ausgreifen. Wie weit ziehst du deinen Arm zurück? Wie weit ist Gottes Liebe in dir drinne? Gerade für deinen Dienst. Leid nun dienen. Wenn ich etwas mache, weil ich es machen muss, führt mich das immer ins Chaos rein. Immer ins Chaos. Und Kinder und Erwachsene merken das, wenn ich etwas nicht aus Leidenschaft tue. Eine Freundin sagt zu mir, boah, nee, bei dir merkt man voll die Leidenschaft. Ja, aber ich sage mal, trotzdem mache ich Fehler, wieso? Aber es macht nicht, die Leidenschaft ist da. Die Leidenschaft, auch Fehler machen zu dürfen. Und Menschen zu erreichen mit der Liebe Gottes. Das ist Leiden und Dienen. Mache ich das aus Leidenschaft? Jesus treibt es sogar noch mehr auf die Spitze. Nämlich, indem er sagt, Frank, das ist jetzt die nächste Stelle in Matthäus 22, ist das, glaube ich,
Matthäus 10, 5.
Ja, genau, richtig, genau.
Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien, mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschenfeinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden.
Wie kann Jesus das sagen? Also jetzt mal hallo. Jetzt verlangt er auch noch von mir, dass ich ihn mehr lieben soll als mein Kind. Das geht ja mal gar nicht. Ich glaube gar nicht, dass Jesus da sagt, ich schmeiß dein Kind auf den Müll. Aber es geht darum, er will dich mal zeigen, wie sehr die Liebe zu ihm wichtig ist, damit er dein Leben wirklich formen kann. Liebst du Jesus über alles? Das ist die Frage, die er uns stellt. Und da stellt kein Paulus, und da stellt kein Petrus, und da stellt kein Timotheus, diese Frage spricht himself, Gott selber. Er selber. Jesus Christus fragt dich eiskalt heute Morgen, liebst du mich mehr als deine Freundin? Liebst du mich mehr als dein Enkelkind? Liebst du mich mehr als alles andere auf der Welt? Wie willst du antworten? Boah, so eine Herausforderung, ne? Mist aber auch. Und jetzt kommt es so lange, jetzt tut es weh. Weil man genau weiß, nämlich wo hapert es in meinem Leben. Wir können auch anderes nehmen als Vater, Mutter oder sowas. Liebst du mich mehr als dein Urlaub? Liebst du mich mehr als dein Auto? Liebst du mich mehr als deine Fahrradtour? Liebst du mich mehr als deine Musik? Als deinem sowieso. Liebst du mich mehr als das, was dir wert ist? Liebst du mich mehr als ein MSV? Liebst du mehr als BVB? Mehr als Borussia Mönchengladbach? Liebst du mich mehr? Was bin ich dir wert? Prioritäten zu setzen im Leben, darauf kommt es an. Prioritäten zu setzen. Frank, wir machen heute Überstunden. Was super gut klappt und was sehr christlich aussieht, ist das. Das macht mein Leben, ist mein Leben, ja, der Kreis des Lebens. Jetzt kann ich schön Christus um mein Leben aufbauen. Heute gehe ich mal zum Gottesdienst oder heute gehe ich mal zur Bibelstunde oder das. Ich kann Christus so schön um mein Leben aufbauen. Wie sehr sind wir versucht, Gottes Aussagen nach unserem Leben anzupassen. Biblische Aussagen, die auf mein Leben anspielen, schön so zu drehen, dass sie zu meiner Lebensaussage passen. Stimmt doch, oder? Komm. So, man kann sehr schön Jesus an mein Leben anpassen. Kann man. Und sieht christlich aus. Super. Bibellese zum Beispiel, kann man auch machen. Aber dann, wenn ich Zeit habe, gefälligst. Gottesdienst, wenn es mir Zeit passt. Ich mache das so, wie ich passe. Christus, ich glaube an dich, aber bitte passt dich mein Leben an. Du kannst bald ein neues kaufen, Frank.
Ist bestellt.
Anders sieht die Sache aus. Wenn das Kreuz in der Mitte steht. Wenn ich mein Leben, sage, Christus, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und das tun wir, wenn wir zum Glauben kommen an Jesus Christus, geben wir ihm unser Leben. Mittwochabend, das war so eine Begebenheit. Ich bin dankbar für, dass ich gekommen bin, ganz ehrlich. Ich kam von der Arbeit, ich hab echt Stress gehabt. Fuhr dann die Einfahrt rein, ich sag, Couch. Und dann sagte Gott, nee. Du gehst zur Bibelstunde. Auch wenn du sagst, nee, doch, geh zur Bibelstunde. Und ich bin dankbar dafür, dass ich zur Bibelstunde gekommen bin. Und da sprachen wir über das Thema. Dieses, was ist mir wichtig in meinem Leben? Und tatsächlich so, ich bin dankbar dafür. Und das ist auch heute mit reingeflossen. wie wichtig es ist, Christus, mein Leben nach Christus zu orientieren. Meine Lebensaussagen nach seiner Lebensaussage zu passen und gegebenenfalls abzugeben. Wenn wir uns die Gemeinde in Ephesus anschauen, war sie eine Gemeinde, die alles, aber auch wirklich alles durchlebt hat und auch gelebt. Auch hier sagt Jesus etwas, was einen total schockt. Er sagt nicht, dass alles, was sie machen, Blödsinn ist. Das sagt er gar nicht. Sondern er lobt sogar mehr, als sie tadelt. Er lobt sogar mehr. Ja? Es ist nicht Blödsinn, was sie tun. Nein, er sagt, dass sie toll sind. Aber dass sie etwas ganz Wichtiges vergessen haben. Dass sie unbedingt brauchen, um wirklich Gemeinde zu sein. Um auch als Gemeinde bestehen zu können. Nämlich ihre erste Liebe. Ihre erste Leidenschaft für den Herrn. Liebst du mich mehr? Liebst du mich mehr als all diese hier? Stellt dir Petrus die Frage. Er stellt dir Petrus die Frage. Die Frage müssen wir uns auch gefallen lassen. Jesus sitzt mit Petrus am See, nachdem er auferstanden ist. Und Petrus hat ihn ja dreimal verleugnet. Und jetzt sitzt er da mit Jesus am See Tiberias. Und Jesus sagt zu ihm, Petrus, liebst du mich? Ja, klar, weißt du doch. Kennen wir das. Hallo, Erster. Andreas, ja, liebst du mich? Mehr als diese? Klar, ja, weißt du doch. Frank, ja, liebst du mich mehr als diese alle hier? Was hat er dann geantwortet, der Frank?
Ja.
Ja, du kennst alles, ja,
du kennst alles und du weißt alles.
Du weißt alles. Wir können uns vor Gott nicht verstecken. So sehr wir es auch vertun wollen. Jesus wusste genau, wo es bei Petrus gehapert hat. Jesus kannte die Schwachstellen von Petrus. Und er kennt unsere Schwachstellen. Er weiß, wo es hapert. Er will nur, liebst du mich? Und dann sagt Jesus etwas ganz Tolles zu Petrus. Hey, komm, steh auf und folge mir nach. Nicht erst werde besser, sondern steh auf und folge mir nach. Und die beiden machen sich auf den Weg. Und als Petrus hinter Jesus hertrudelte und Petrus so nach rechts guckte, sah er Udo. Und Frank sagt so, und Petrus, Entschuldigung. Und Frank sagt dazu zu Jesus, hör mal, was ist denn hier mit Udo? Ne? Guck mal, der da sitzt. Ne? Und dann sagt Jesus, hör mal, Frank, was hast du denn mit Udo zu schaffen? Folge du mir nach. Folgt ihr Jesus nach. Achtet nicht auf andere Leute, was sie tun in ihrer Nachfolge, sondern achtet ihr auf euch selbst, auf eure Liebe, wie ihr Jesus nachfolgt. Toll, ne? Wow, ich stehe in meiner eigenen Verantwortung. Aber es ist auch so schön um andere. So richtig schön so. Guck mal da. Nein, folge du Jesus nach. Folge du Jesus nach. Stehe du in deiner eigenen Verantwortung vor Jesus. Stehe du in deiner eigenen Verantwortung für deinen Nächsten. Nicht abgeben. Das ist das, was so Nachfolge, so Leidenschaft. Jesus nimmt hier das nicht auf die leichte Schulter. Das, was er hier an Ephesus schreibt. Das macht er deutlich, indem er sagt, wenn ihr nicht zurückfindet, also nicht umkehrt, so komme ich und rücke euren Leuchter beiseite. Das heißt nichts anderes, heißt, ich nehme euren Segen weg. Ist der Ölleuchter. Leute, das ist eine Gefahr. Und das sagt er zu einer gläubigen Gemeinde, die voll aktiv ist. Ich nehme euren Segen weg, wenn ihr nicht umkehrt zur ersten Liebe. Nochmal, es ist egal, was sie für Gottesdienste veranstalten. Es ist egal, wie groß sie sind. Alte Testament. Es ist egal, wie groß sie sind. Und wenn ich mit 4000 Menschen hier singe, aber die Liebe nicht drin ist, dann ist es nichts. Nichts wert. Das tut weh, ich weiß. Jesus zieht aus mit seinem Segen. Das sagt Jesus hier selber. Der auferstandene Herr. Ich nehme euch den Leuchter weg. Ich nehme euch den Segen weg. Nichts anderes bedeutet der Leuchter. Auf gut Deutsch, Gott zieht aus. Wir können aktiv sein, wie wir wollen. Gottesdienst feiern bis zum Exzess. Mit allen Schnickschnack, wenn die Liebe verloren geht, bleibt nichts über. Ich möchte kurz erläutern, was mit der ersten Liebe gemeint ist. Das ist sehr wichtig, um herauszufinden, wo wir stehen als Einzelner und als Gemeinde. Die meisten Übersetzer sprechen von der ersten Liebe. Das bezieht sich dann auf den Zustand, als du zum Glauben gekommen bist, der oft geprägt ist von großer Freude, totaler Begeisterung, Euphorie, von Tatendrang und von tiefer Liebe zum Herrn Jesus. Dies ist aber nicht bei jedem so. Bei mir war es anders. Ich fühlte mich ertappt, aber auch erleichtert über die Vergebung meiner Schuld. Es ist unrealistisch zu erwarten, dass die gleiche Liebe bis zum Lebensende anhalten muss. Das wäre so, als ob ein Ehepaar 50 Jahre verheiratet oder wie 25 Jahre wie Maggie, Frank, Silke und Daniel immer noch auf der Couch sitzen würden, Händchen halten, knutschen und die Gewalt dieser Schmetterlinge im Bauch zu haben. Das ist nicht so, oder Maggie? Doch, klar, okay. Ja, so noch die Schmetterlinge im Bauch zu haben und ja, schon bald. Ja, Tanja sagte mal zu mir, ich habe immer so einen Durchfall gehabt, wenn du kamst. Heute ist das anderes. Ja, das ist Quatsch. Es ist völlig in Ordnung, wenn dies mit den Jahren anders wird. Vollkommen anders wird. Das bedeutet aber keinesfalls, dass die Liebe weniger wird. Ganz im Gegenteil. In einer guten Ehe wird aus dem lodernden Strohfeuer der Verliebtheit mit der Zeit die viel heißere, anhaltende Glut der Liebe. So sollte es auch in der Beziehung zu unserem Herrn Jesus sein. Leidenschaftliche Liebe. Und da ist mir ein Bild gekommen vom Schmied. Wo wird Eisen geformt? In der Feuer oder in der Glut? Wo werden Christen geformt? In der Flamme oder in der Glut der Leidenschaft? In der Glut der Leidenschaft. Und dann nimmt Gott, und Gottes Liebe ist wie ein Amboss. Du bist rausgezogen, pam, die Funken sprühen und Gott formt dich zu dem, was du bist. Es gibt Schmiede tatsächlich, die können Schwerter machen, die 2000 Mal gefaltet sind. 2000 Mal erhitzt, 2000 Mal gefaltet. Die scharf sind wie Rasierklingen, die teurer sind, Millionenbeträge einbringen. Und weißt du, wie kostbar du bist in Jesu Augen? Unbezahlbar. Gott möchte dich schmieden in dem Feuer der Glut seiner Liebe. Und du kannst antworten, ja, ich will in der Glut deiner Liebe rein. Und dann wirst du erfahren, was wirklich Nachfolge ist. Dann wirst du erfahren, was leidenschaftliche Liebe ist. Und dann wirst du auch deinen Auftrag finden. Bist du bereit, ohne Konsequenzen Jesus Christus nachzufolgen, wirklich leidenschaftlich zu dienen? Und wenn du sagst, ja, ich will dich leidenschaftlich dienen, garantiere ich dir, vernimmt Gott dich aus diesem Feuer, aus diesem lodernden Feuer heraus und schiebt dich in seine Esche rein. Und dann bist du geschmiedet. Dann wirst du geschmiedet und bekloppt und bekloppt und bekloppt. Und wirst du von dem Ende rauskommen, wirst du in der Ewigkeit sehen, einen Diamanten geschliffen von Gott. Amen, so ist das wirklich. So ist daran glaube ich zutiefst, das ist meine zutiefste Überzeugung. Wir müssen zurück zur Glut. Was Jesus meint ist hier, liebst du mich mehr? Liebst du mich? Was Jesus hier meint ist, liebst du mich wie früher? In der Glut, der Leidenschaft? Ist aus deinem Strohfeuer eine Glut geworden? Oder bist du nur noch ein Flämmchen, das zu verlöschen droht? Boah, das ist wirklich sehr schlimm, oder? Bist du Glut oder bist du eine Flamme, die zum Löschen droht? Und gerade heute in unserer Zeit besteht die Gefahr, und sie ist noch viel größer, dass Liebe erkaltet. In Matthäus 24, Vers 12 sagt Jesus, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Und das ist auch in der Gemeinde so, die Liebe wird erkalten, weil sie die Liebe verloren haben. Nicht Gott hat die Liebe weggezogen, sondern sie haben ihre Liebe zu Gott verloren. Sie haben ihre Liebe zu Gott verloren. Nichts anderes ist damals im Garten Eden passiert. Der Mensch hat sich verabschiedet von der Liebe. Aber wie Menschen, dass die Liebe wieder in uns eins, ihr Leute, ihr Jesus kennt, die ja auch die Frage stellt, ist Jesus das Richtige im Leben? Kann ich nur sagen, ist so einfach. Gott, Jesus führt dich zurück zu dem, was wirklich, 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 wirklich wichtig ist. Und mein Herz klopft richtig. Kannst du auch? Liebst du mich wie früher? Die Gemeinde Christi lebt in dieser Endzeit. Gemeinde Jesu lebt in der Endzeit. Und in der stehen wir. Und wir kämpfen gegen Lieblosigkeit. Nicht nur außen hin, sondern auch nach innen hin. Nachfolge Jesu ist Liebe aus Leidenschaft. Sie ist Glut und Herausforderung. Sie leidet und kommt an ihre Grenzen. Und gerade das macht sie so stark und verändernd. Wir müssen mit unserer Liebe an Grenzen kommen. Wir müssen uns an Grenzen führen lassen. Wir müssen an Grenzen kommen. Der Schmied schmiedet so, bis das Eisen an Grenzen hinankommt. Und dann formt er das. Bist du bereit zu leiden für Christi? Ey Leute, ich habe mir die Frage auch gestellt. Bin ich bereit? Keine Schönwetterpredigt. Tut mir leid, Leute. Da bin ich nicht viel zu haben. Die Frage ist, Jesus fordert uns auf, bist du bereit, zurückzukommen? Ich kann diese Frage persönlich annehmen und zeigen lassen, wo wieder Schuh drückt. Und hier weiß das selber sich. Und auch umkehren. Buße tun. Starten. Jesus will es. Aber hier spricht Jesus von einer ganzen Gemeinde. Von einem ganzen Leib. Schauen wir uns an. Wir machen viel und sind stark unterwegs. Auf uns passt das irgendwie, oder? Steht diese Gemeinde in ihrer ersten Liebe? Dient sie aus Leidenschaft ihren Herrn, somit mit ganzer Seele, mit ganzer Hingabe? Die Frage, die ich mir stelle, war, was ist meine Triebfeder? Warum tue ich meinen Dienst? Was für Ziele verfolge ich? Und was ist das? Und ist das der Platz, an den Jesus mich haben will? Und darum geht es in das nächste Mal, diese Woche Sonntag. Warum tue ich meinen Dienst? Herzliche Einladung und ich wünsche euch ein fröhliches Zurückkommen. Amen.